24 birds of people.
And now in season 16.
Presented by Carl SV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 16 ist Marco Seltenreich, passionierter Selbstdenker, Buchautor und bei der Strabag Real Estate für Kommunikation und Pressearbeit zuständig. Und jetzt bei mir im Studio, lieber Marco, ich freue mich sehr. Servus.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ist schnell gegangen an euch da draußen, sorry für meine saisonal bekannte Stimme, aber der Marco wird viel sprechen und ich muss kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns quasi connected haben. Du hast nämlich was gepostet, was mich in der Sekunde erreicht hat, nämlich ein Buch von dir, das du, Marco Seltenreich, gemeinsam mit dem Norbert Peter publiziert hast. Das Ding heißt Offline, schaut leibend aus und ist auch leibend Inside. Dann habe ich gedacht, den muss ich kontaktieren. Näher reingeschaut, Strabag, Real Estate, alles ganz perfekt. Das heißt, wir machen eine Börse-People-Folge. Und ja, Marco, ich interessiere mich mal, wie bist du als junger Bub zu dem geworden, dass du jetzt bist, so Autor und Kommunikator?
Puh, ja, da muss ich weit ausholen, ja. Ich bin Jahrgang 73, also habe schon eine lange Berufskarriere hinter mir. Aber vielleicht ist interessanter, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ich habe schon immer Dinge gesammelt und aufgehoben, sehr zum Leidwesen meiner Familie oder meiner Mitbewohner, die sich aber jetzt bezahlt machen. Und hatte immer schon ein Faible für Dinge, die es nicht mehr gibt. Und mit diesem Buch wollten wir eigentlich Dinge in Erinnerung rufen, die bis vor der Erfindung des Smartphones und Internets emotional sehr behaftet waren.
Und wieder immer mehr hip werden eigentlich. Ne? Also man merkt es auch irgendwie, dieses, um Gottes Willen, wie schön war das früher. Ne?
Ja, vor allem wie anders war das früher, es war wirklich sehr skurril. Also sowohl mein Mitautor und ich sind beide Väter von erwachsenen Kindern, die stellen uns manchmal Fragen, die schon sehr, wo einem erst bewusst wird, wie anders es damals war. Zum Beispiel, ihr habt nur eine Folge eurer Lieblingsserie pro Woche gesehen. Es ist für Kinder heute unvorstellbar. Mehr, genau.
Und streamen auch nicht, nein. What the fuck is streamen und ja. So. Lieber Marco, du kommst mir aber nicht ganz aus. Wir sind dann gleich beim Buch, aber trotzdem erst gleich, sorry. Reden wir nur kurz über die Strabag noch. Ich habe dich anmoderiert als Kommunikator. Du bist für die Kommunikation und die Pressearbeit zuständig bei der Strabag. Real Estate war es davor bei der Strabag. Reimen wir das mal kurz ein, Strabag Real Estate. Tochterunternehmen, was macht die Strabag Real Estate und was machst du dort genau?
Ja, die Strabag Real Estate entwickelt Quartiere und Projekte und Grundstücke und ein sehr spannender Markt, der jetzt nicht immer einfach ist.
Aber wieder besser wird. Ne?
Hoffentlich, darauf hoffen alle.
Das habe ich gesagt. Genau. Ja. Das heißt, du hast, nehme ich an, mit der Diana Neumüller-Klein zusammengearbeitet.
Ja, die hat mich 2016 eingestellt.
Echt?
Bei der Strabag.
Schön.
Mit dem Auftrag, die interne Kommunikation ein bisschen zu beleben, weil früher war das reine Projektkommunikation und wir haben halt das langsam entwickelt, was mittlerweile eigentlich schon Standard ist, dass man ein bisschen über die Menschen erzählt, über die Hintergründe. Das war damals noch Neuland, im Bauwesen vor allem.
Ja, ich glaube, es ist euch aber relativ gut gelungen, weil kommen entspannte Sachen von euch rüber und auch von der Strabag Real Estate lese ich vielleicht auch aus deiner Feder immer wieder entspannte Sachen. Ihr seid, die Diana möchte ich noch sagen, die ist meine Karaoke-Lieblingspartnerin, sage ich mal. Und liebe Grüße an die Diana. Jetzt komme ich zurück zum Buch. Offline, du hast eh schon einiges darüber erzählt, von der Genese, von den Sammeln in den 70er, damals noch als ziemlich kleiner, in den 80ern und 90ern. Wie ist dann so ein Buch geboren worden mit dem Norbert gemeinsam?
Ja, du kennst vielleicht ein berühmtes Social-Media-Bild, wo ein Mann vor einem Tisch mit Geräten steht, die alle mittlerweile im Smartphone vorhanden sind. Also da liegt eine Digitalkamera, Anrufbeantworter, Fotoapparat etc., ein ganzer Haufen. Und wir haben uns gedacht, es ist eigentlich schade, wenn die Emotionen, die mit diesen Geräten verbunden sind, verschwinden. Weil das hat ja manchmal uns über Jahre und Jahrzehnte hinweg begleitet. Also der erste Walkman etc. war einfach mit Emotionen verbunden, die heute schwer nachvollziehbar sind. Und dann entstand diese Idee, diese Emotionen anhand von Objekten festzuhalten. Um quasi ein Kulturgut zu schützen, weil die Dinge verschwinden ja nach wie vor. Also wie wir bei der Recherche herausgefunden haben zu dem Buch, gibt es seit vorigen Jahr keine Streifenkaugummis mehr. Die Echt? Wurden vom Markt genommen, weil es während Corona der Verkauf eingebrochen ist. Und früher, ich meine, das ist nur ein kleines Detail, aber früher war das ja eine Wissenschaft, wie man einen Streifenkaugummi zusammenlegt, bevor man ihn in den Mund nimmt.
Genau, und irgendwie diese Partyschmusereien, da waren die haben halt ja auch eine Rolle gespielt im Vorfeld immer so, ne?
Genau.
Genau, muss man schon. Ah, Sony Walkman, Entschuldigung, jetzt habe ich eine Marke noch reingebracht. Da habe ich meine Sparkassenprüfung auf Audiokassetten gesprochen und bin laufen gegangen. Immer so lang, und ich habe mir es ins Kurzzeitgedächtnis hineingefetzt, lauter wunderbare Erinnerungen natürlich. Das Buch liegt vor mir und wir haben noch eine Geschichte aus dem Vorfeld deponiert, die ich noch kurz bringen möchte, nämlich eine Location am Spitz in Floridsdorf. Ja. Du weißt jetzt, dass ich dort gearbeitet habe, das habe ich aber geantwortet auf eine Ansage von dir und da bitte ich dich um eigene Worte.
Ja, meine Mutter hatte 40 Jahre lang ein Kaffeehaus, also nicht direkt am Spitz, aber die Schweigergasse hinein, Café San Marco.
Kennt man,
und ja. Ja, ich bin gebürtiger Floridsdorf, ich glaube, ich bin mit 12 Jahren zum ersten Mal aus dem Bezirk rausgekommen, weil sich einfach alles dort abgespielt hat.
Mhm. Und du warst oft dort, nehme ich an, als kleiner Bub, ne?
Natürlich,
ja. Und hat das irgendwie geprägt? Ist da viel herumgelegen, auch an Trafikantenware, sagen wir mal so? Ja,
natürlich. Also ich erinnere nur, in den Kaffeehäusern gab es ja damals die berühmten, ich glaube, Roulette-Zeitschriften haben die geheißen, mit so einem Schutzumschlag. Mhm. Und früher hatten wir eben kein Binge-Watching, aber ein Binge-Reading. Also wir haben da halt alles gelesen, was uns unter die Finger kam, vom Kasten- und Öler-Katalog bis zu manchmal auch das Goldene Blatt oder was auch immer, weil da hat man sein Wissen über die Welt her bezogen.
Genau, ohne Wischen halt, sondern umblättern. Ne?
Genau.
Irgendwie
genau.
Diese Dinge. Gut, Vicky, Slime and Piper, knall ich dir hin, ist ewig her. Stand das irgendwie Pate für euer Werk?
Ja, natürlich kennen wir das und kannten wir das, aber es ist nicht wirklich vergleichbar, weil Vicky, Slime and Piper, erstens einmal ist das ein Vierteljahrhundert her, ist Ende der 90er erschienen. Und es waren, was heute kaum noch jemand weiß, Chatprotokolle, die einfach eins zu eins aus dem damals noch jungen Internet abgedruckt genau, wurden mit ganz wenigen Bildern. Und uns war wichtig, dass wir die Dinge auch zeigen. Mhm. Und, weil da treffen die Emotionen halt mitten ins Herzen. Also wir haben wirklich einen großen Aufwand betrieben, beziehungsweise der Braumüller Verlag, dass wir Bilder finden und das ist ja nicht so einfach, man kann ja nicht einfach Dinge fotografieren, sondern man muss ja dann immer die entsprechenden Rechte und dazu haben und das war gar nicht so einfach. Bei manchen ist es uns gelungen, also zum Beispiel der Zeichner der Diddlemaus war sehr erfreut, dass wir seine Schöpfung wieder ein bisschen hervorheben oder Yps hat uns auch sehr viel zur Verfügung gestellt, also das war recht nett zu sehen, die Begeisterung. Pets war auch sehr
die Automaten, begeistert. Genau, die waren ja super. Ja. Auch, ja. Ich bin noch immer begeistert vom Streifen-Kaugummi und meine Tabakwerbung. Entschuldigung, ich blätter gerade rum, weil ich nicht anders kann und fall dir da ins Wort. Tabakwerbung ist auch irgendwie sehr vintage aus heutiger Sicht. Ne?
Ja, vor allem, da kann ich vielleicht dein Sportthema ein bisschen reinbringen. Das war ja damals interessant, dass Zigarettenwerbung verboten wurde. Also im Fernsehen durfte es keine Zigarettenwerbung mehr geben, nur die Industrie hat natürlich einen Ausweg gefunden und dann ist halt plötzlich Austria Memphis aufgelaufen oder raffinierter noch, es gab einen Kaffee, der genauso aussah wie ein milde Sorte Backerl, nur halt in groß, also es war spannend, wie das umgangen wurde.
Ich habe es in der Podcast-Reihe schon ein paar Mal erwähnt, da direkt um die Ecke in der Porzellankasse war die Austria Tabak. Und die beiden Vorstände damals wollten nicht an die Börse, wollten in jedem Bild unbedingt mit Chic drauf sein. War herrlich. Ja. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Wir sprechen hier von 240 Seiten in einem ganz tollen Layout. Inwieweit habt ihr euch da bemüht, mit dem Layout alt auszusehen?
also naja, alt auszusehen.
Also so wie wollten, früher, sagen wir mal.
Wir
so.
Wollten es interessant gestalten.
Alt ist irgendwie ein blödes Wort, oder?
Ja, aber kannst du es nostalgisch
nennen? Nostalgisch
verklärt
nostalgisch,
nennen.
Genau, da sieht man, dass das live ist. Genau.
Aber das Buch lebt natürlich von den Gegenständen selbst. Also du hast jetzt gerade aufgeschlagen, zum Beispiel die Seite mit den Poesiealben. Da haben wir wirklich Freunde und Kollegen in die Keller geschickt, um uns ihre Poesiealben zu bringen und das möglichst authentisch wiederzugeben.
Stammbuch und sowas, ne?
Stammbuch, ja.
Wahnsinn. Was da alles gibt, ich bleibe. Sunkist, Dreh und Trink.
Ja, manche Dinge gibt es noch heute, aber haben halt nicht mehr die Bedeutung, die sie damals hatten. Dreh und Trink war ja damals auf jeden Wandertag das der absolute Hit.
Irgendwer hat mal erzählt, dann hat der Rapper, der Dr. Dre erfunden, das Dreh und Trink. Stimmt aber, glaube ich, nicht. Ja. Credit, Clemens, Apple. Und liebe Grüße bei dieser Gelegenheit. Kopierschutz bei PC-Spielen, bitte. Was ist da schon wieder Schönes? Wahnsinn. Die ersten Nerds abgebildet.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen über einen Rekord. 1985, die längste Online, 85 kann das nicht gewesen sein, ein bisschen später, die längste Online-Session wurde gefeiert mit 10 Stunden. Das wurde damals als außergewöhnlich beschrieben. Heute ist das wahrscheinlich ein Standard.
Schon das ist schwierig, wenn du die Kinder wegkriegst nach 10 Stunden irgendwie. Die Gespensterhefte, mein Gott, nein. Ich bin jetzt wie ein kleines Kind, wie immer, aber heute im Besonderen. Wahnsinn, was ihr da alles, die rechte Situation, an das habe ich ja vorher gar nicht gedacht, dass man da ordentlich schauen muss natürlich, ne? Im Umfeld.
Ja, also wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber für mich war das damals der große Hit in der Trafik, wo es ja wundersame Dinge zu
wo
kaufen gab.
Wo du auch Kontakte hattest, ne?
Ja, da gab es die Kalkitos, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das waren so Rubbelbilder, wo man Figuren in eine Landschaft rubbeln konnte und die wollten wir unbedingt drin haben und haben den Rechteinhaber nach wochenlanger Recherche irgendwo in Südasien aufgetrieben, der uns das dann in letzter Sekunde erlaubt hat, das zu verwenden.
Wunderbar. Die nächste Seite, die ich aufgeschlagen habe, die Samstagabend-Shows und du hast den Harald Junke, Prost, abgebildet. Das waren schon auch, es gab ja nichts anderes. Ne? Wenn man noch nicht raus dürfen hat, musste man irgendwie.
Ja, also ich habe vom Seniorenclub über Heinz Konrads alles konsumiert, was damals gab. Aber das Schöne war, dass alle das Gleiche gesehen haben. Genau. Also wenn man am Samstag nicht Wetten, dass gesehen hatte, konnte man am Montag einfach nicht mitreden. Stimmt. Das gibt es heute nicht mehr, weil einfach die Vielfalt viel größer ist.
Seifenopern für alle aus Dallas in die Lindenstraße. An Dallas kann ich mich noch super erinnern. Das war wenigstens nur einmal in der Woche, immer am Dienstag, wie der Bobby Ewing dann plötzlich nach, glaube ich, nach 3 Staffeln wieder da war. Ja, zum Kit.
Ja, Entschuldigung. Weißt du, wie das geklärt wurde oder wie das erklärt wurde?
In der Dusche irgendwas war oder geträumt, irgendwas, ne?
Die komplette vorige Staffel oder die vorigen 2 Staffeln wurden zu einem Traum erklärt.
Genau, ja.
Das war die berühmte Traumstaffel von Dallas. Das war zum ersten Mal, dass das zelebriert wurde, aber es ist durchgegangen. Die Leute waren einfach froh, dass der Bobby Ewing wieder da war.
Jetzt muss ich dich was fragen. Dieses Buch, 240 Seiten, 70er, 80er, 90er, 100 Begriffe. Wie Österreich-biased ist es und wie gut kann das damit in Deutschland funktionieren oder ist es gleich von Haus aus so ausgerichtet, dass es in der deutschen Sprache funktioniert?
Ja, also das war eine klare Vorgabe, dass wir das international verständlich machen. Mhm. Also nicht nur Österreich, Deutschland, Schweiz, sondern auch die frühere DDR sollte vorkommen. Da gibt es nämlich auch ein paar lustige Geschichten
drin. Die gibt es wieder extra, oder? Aber in dem Buch schon.
Ja, gibt es schon drin. Also zum Beispiel, es gab nur ein kleines Detail, eine DDR-Version des Monchichis, die nachgebaut wurde damals und nicht ganz so kuschelig und hübsch aussah, aber halt in der DDR trotzdem der große Reißer war. Aber wir hatten 500 Themen gesammelt, die mit großen Emotionen verbunden waren für uns und haben das dann runtergebrochen, was funktioniert international. Aber der große Traum ist natürlich, dass wir auch eine eigene Österreich-Ausgabe machen, weil es gibt so viele Dinge, Dintifax, Tobi und Tobias, Andam Des, die einfach großartig sind.
Tobi und Tobias, mein Gott, Tobi, der hat immer so Angst gehabt. Herrlich, ja. Ich habe da was wieder aufgeschlagen, zufällig der Pager. Der hat es auch bei uns an die Gürtel einiger Börsianer geschafft, weil es nämlich vor dem Teletext die Börsekurse am Pager gespielt hat. Hast du das gewusst?
Ja, klar.
Der war heilig in solchen Sachen. Da hast du immer geschaut auf dem Gürtel, wie die Aktie steht. Damals noch ohne Strabag, 2007 erst.
Ja, ich glaube Börsianer und Ärzte hatten den
Ärzte
vor allem.
Hatten den auch, ja.
Das war ein Statussymbol, dass man sehr wichtig ist und sehr rasch irgendwo sein muss. Ja.
Grüße an den Christian Bacher an der Stelle, Superfund, Teletrader Bacher und so weiter. Der hat mit die Pager begonnen eigentlich. Mhm. Und jeder Börsianer hat das gehabt. Und ich habe damals in einer Bankfiliale gearbeitet und unglaublich viele Kunden haben den Pager am Gürtel gehabt. Aber ich habe dafür einen Computer gehabt. So hat sich das wieder rausgehatcht. Ah, Videorekorder. Noch dazu mit dem besten Film. Welchen Teil haust du da gerade rein? Zurück in die Zukunft.
Ja, na, den ersten natürlich, das den ist der ersten, beste. Ja,
genau. Hast du daheim einen Flugskompensator? Dieses nein, Buch irgendwie, nein. Aber es war irgendwie ein imaginärer dabei, oder?
Das Lustige ist, den kann man ja wirklich bestellen mittlerweile. Also ein mittlerweile gibt es alles an Film-Retro-Dingen, die es nicht auf Amazon oder sonst wo zu bestellen gibt. Ne?
Wunderbar. Back to the Future. Für mich großartig einfach. Videorekorder fehlt mir heutzutage auch sehr, weil ich noch ein paar alte Sachen habe. Aber irgendwie will man nicht mehr.
Ja, ein kleiner, noch eine Rückschau auf meine Karriere. Aber ich habe Anfang der 2000er für Philips Anleitungen für Videorekorder geschrieben. Das war als technischer Autor, das war ein sehr interessanter Job.
Das ist wahrscheinlich das erste Werk, was ich gelesen habe von dir. Ja, Philips, Wahnsinn. Im Vorfeld hast du mir noch eine Anekdote erzählt zum Kit. Was ja, alles. Ich schaue jetzt nämlich wieder auf Tele 5, glaube ich, wiederholt das. Und die Schlägereien von Michael Knight sind so unpackbar schlecht. Aber der Kit hilft ihm also am meisten.
Es ist nicht gut gealtert, sagen wir so. Aber man schaut sich es halt trotzdem an, um sich da zurückzuerinnern. Aber ein interessantes Detail, das auch im Buch vorkommt, ist, welche unglaublichen Dinge der Kit eingebaut hatte. Manche sind ja mittlerweile Wirklichkeit geworden, also selbstfahrende Autos etc. Aber in einer Folge hatte Kit auch tatsächlich einen Geldautomaten, der aus dem Handschuhfach kam, praktisch. Also das hat es noch nicht geschafft in die Wirklichkeit.
Wunderbar. Wenn es für dich passt, blätter ich weiter wild herum, weil ich nicht anders kann. Spaghetti Western, da gehen wir tief in die 70er rein. Ennio Morricone und so weiter, auch ein Traum. Schön, dass die es da reingeschafft haben. Du bist schon nämlich auch noch einer, der das alles konsumiert, nicht nur recherchiert hat. Also da steckt
ja, natürlich. Ja. Ich meine, Bud Spencer-Filme
so am Schädelhahn
waren einfach am Nachmittag.
Ist lustig. Vor 14 Tagen hatte ich die Yvonne de Barck zu Gast, eine Schauspielerin. Die hat mit Bud Spencer gedreht auch. Mhm. Ja, und die haben gegenseitig Schlägereien geprüft und geprobt und so weiter. Herrlich, ja. Die Co-Autorenschaft möchte ich jetzt noch kurz ein bisschen Recherche reinbringen, bevor ich mich nur freue. Marco, gemeinsam geschrieben mit dem Norbert Peter. Wie habt ihr das gemacht? Wie war da die Aufteilung?
Ja, also der Norbert Peter ist Kommunikationswissenschaftler und auch seit 30 Jahren Kabarettist beim Medizinkabarett Peter und Tekal. Und er kommt aus der Donaustadt übrigens, also wir kommen aus derselben Ecke.
Ich komme auch aus der Donaustadt,
Wins. Ja. Und
ich glaube, da ist das besonders weit verbreitet. Wir
sind draufgekommen, dass wir auch im selben Job tätig waren, nämlich in der Lokalpolitik für die jeweiligen Bezirksvorsteher, sind uns aber nie über den Weg gelaufen und haben uns dann Jahre später getroffen und hat einfach super funktioniert. Die Aufteilung war relativ einfach, weil die technischen Dinge hat er mir überlassen, da er da jetzt nicht so sattelfest ist, aber ansonsten haben wir das einfach, wer halt die besseren Geschichten auf Lager hatte oder die besten Erinnerungen.
Also die Vintage-Computer und die Pager und die Videorekorder waren deins.
Genau.
Wunderbar. Lesen und Gedrucktes bin ich jetzt noch, ein Poesiealbum haben wir gehabt. Dann Yps natürlich, die Gimmick-Sachen, herrlich.
Ja, Yps war spannend, weil es da auch viele lustige Details gibt. Zum Beispiel, dass die Urzeitkrebse, ich glaube 21 Mal oder so im Laufe der Jahre gebracht wurden. In einer Ausgabe waren immer die Krebse und in der nächsten war das Futter drin.
Ich muss das jetzt hinterfragen. Ich habe nie Yps gekauft, habe es aber gekannt, weil meine Kumpels alle Yps haben. Waren die irgendwie Lebewesen noch oder waren die irgendwie tot oder hat man die dann schnell sterben lassen, wie die Tamagotchis später digital?
Das sind Lebewesen, die beim Kontakt mit Wasser wieder zum Leben erwacht sind, die man aber natürlich füttern musste und die überlebten dann ein paar Wochen.
Aber die wurden dann nicht zu Godzilla oder King Kong, wenn du es besonders gut gefüttert hast und Radioaktivität dabei gehabt hast.
Nein, sie blieben in kleiner Größe und endeten meistens als schmutziges Wasser irgendwo in einem Glas.
Ich habe schon wieder was, die Carrera-Bahn. Wahnsinn. Mit den Loopings und so weiter. Hast du auch gespielt?
Natürlich, aber manche Dinge blieben damals einfach unerfüllt. Also ich kann mich erinnern, mein großer Weihnachtswunsch war immer ein Playmobil-Piratenschiff, das hat damals 1.000 Schilling gekostet.
Es gab ein Playboy-Piratenschiff.
Aber das war damals unerschwinglich. Und wenn du umrechnest, das wären heute 70 Euro. Jeder bessere Adventkalender kostet so viel. Ne? Aber damals war das einfach, blieb das ein Traum.
Ja, aber wir haben es geschätzt, das, was wir bekommen haben, glaube ich mal. Und das hat dann schon auch einen anderen Wert gehabt. Ich sehe das so und so irgendwie. Und jetzt sehe ich gerade wieder den Zauberwürfel, der Rubik's Cube. Habe ich im Vorjahr mit meiner Tochter habe ich ihn wieder zusammengebracht nach Jahren. Tut mir jetzt noch die Hand weh vom schnellen Drehen, immer dem gleichen Pattern.
Ja, also wir haben die ultimative Lösung im Buch drinnen. Wenn man die wiederholt ein paar Mal, löst man jeden Zauberwürfel.
Jeden? Nein, das ist nämlich gar nicht so leicht, einmal bis auf die letzte Ebene zu kommen. Aber ich werde es nach dieser Formel wieder machen. Lieber Marco, jetzt habe ich die nächsten Fragen generell zum Buch. 100 Themen wird es unabhängig von einer potenziellen Ländermutation auch ein weiteres 100-Themen-Buch geben, sollte das laufen, wovon ich ausgehe?
Ja, hoffentlich. Also wie gesagt, Stoff haben wir genug und man könnte das ja endlos zelebrieren, weil es wirklich so viele Dinge gibt im Laufe dieser 30 Jahre. Mhm. Es ist auch spannend, wenn wir heute über die 80er reden, dann ist das länger her, als wir uns das vorstellen können. Das wäre so, wie wenn uns jemand in den 70er Jahren von der Zwischenkriegszeit erzählt hätte oder von Stummfilmen.
Aber in der Schule, Stummfilme waren damals ab, weil es ja nichts gab anderes. Ne? Genau. Die haben alle noch gespielt im Buster Keaton immer, der war lustig zum Teil. Ich finde jetzt noch was Grausliches. Meine Schwester hat das immer gehabt, Slime. Ja. Das überall herumklebt.
Da war für mich das spannendste Rechercheergebnis, dass es tatsächlich eine Slime-Messe gibt. Mhm. Also es gibt für alles eine Zielgruppe, man muss nur suchen.
Also dann das Ding aus dem Sumpf fällt mir da noch ein. Dieser wunderbare Film, der ist, glaube ich, auf Slime-Basis erstellt worden, ohne künstliche Effekte, nein, Scherz jetzt. Aber es gibt genug Themen, das ist ganz klar. Jetzt bauen wir noch ein paar Calls to Action ein. Du warst auf Buchmessen in Frankfurt und Wien, glaube ich, wie ich vernommen habe. Mhm. Wie ist es gelaufen? Was sagen die Leute? Was spontan Feedback erreicht ich da?
Das Interessanteste war zu sehen, dass zuerst Leute in unserem Alter gekommen sind, das aufgeschlagen haben und so großartig, jung? Ja, großartig, wirklich. Sind dann nach 20 Minuten wiedergekommen mit ihren Kindern im Schlepptau und haben den Kindern zum ersten Mal zeigen können, wovon sie bisher nur gesprochen haben. Also die Dinge zu sehen im Buch und vermitteln zu können, ist schon ein großer Mehrwert. Und solche Bücher, wahrscheinlich aufgrund der Schwierigkeiten, die Rechte zu bekommen, gibt es halt noch nicht. Ne? Mhm. Also es ist wirklich die Bewahrung von einem, ich würde sagen Kulturgut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber es ist wirklich etwas, was es zu erhalten gibt.
Mhm. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Frankfurt und Wien im Feedback?
Nein, also es gibt natürlich Dinge, die man da und dort besser kennt oder die halt anders geheißen haben.
Die Ex-DDR-Sachen werden vielleicht in Frankfurt bekannter sein oder so, ja. Genau. Ja. Irgendwelche Ideen, das Buch in andere Medienwelten zu verlängern? Ich denke mal, das wäre ein geiles Thema für einen Podcast auch.
Ja, mit Sicherheit. Also ein E-Book können wir nicht draus machen, weil das ist zu bildlastig, dass das funktionieren würde. Aber es wird auch nicht zum Titel passen, wenn man das jetzt…
Offline, genau. Ja. Das O hat diesen Ausknopf, diesen wunderbaren. Ja, Bezugsquellen. Morava? Fragezeichen. Ja,
also überall im Buchhandel. Wir sind überall sehr gut vertreten und freuen uns auch über das rege Interesse.
Wie lange gibt es das Buch jetzt schon?
Seit September.
Okay. Und ich bitte dich jetzt so wie meine Börsegäste nicht um Zahlen, aber nur Expectations irgendwie. Liegst du über deinen Erwartungen, in deinen Erwartungen? Wie seid ihr zufrieden bis jetzt mit dem Absatz?
Ja, also es gibt noch keine Zahlen, weil die kommen im Buchhandel frühestens nach 3-4 Monaten. Konkrete Zahlen, aber es läuft sehr gut. Wir kriegen sehr positives Feedback. Und es ist schön, es auch zu sehen, die Begeisterung. Also wenn wir Lesungen halten oder so, fangen die Leute dann im Publikum untereinander zu reden an, weil sie sich wieder erinnern an gewisse Dinge. Mhm. Und das ist einfach schön.
Wenn du jetzt zu einer Lesung eingeladen bist und nicht viel Zeit hast, welche Kapitel sprichst du? Liest du?
Ja, wir lesen gar nichts vor, sondern wir erzählen von den Emotionen, von den Sehnsüchten, was damals möglich war, was wie lange gedauert hat. Ich erzähle gerne die Geschichte. Stell dir vor, wir würden jetzt in dieser Zeit leben und du würdest ein Foto von mir machen. Dann würde es wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen dauern, bis du dieses Bild erzählst.
Ja, war das schnell.
Genau. Das ist den Film ausknipsen. Also das ist heute…
Schnell ausknipsen, wenn man wichtige Bilder drauf hat. Dann schauen sich's alle im Supermarkt mit an. Also du siehst die Bilder nicht alleine. Ja. Na, das waren schon herrliche Straßenkarten, um Gottes Willen. Ja. Google Maps und so weiter. Na, das ist schon unglaublich. Das würde ja fast schon Stoff für so eine begleitende Ausstellung hergeben, eine Dauerausstellung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dort könnten wir auch die tatsächlichen Objekte zeigen, die es ja zuhauf noch gibt und die auch ziemlich viel wert sind mittlerweile. Also Als Beispiel nur ein vollgeklebtes Panini-Album der WM 78.
Habe ich.
Ja, na, dann kannst du das um eine vierstellige Summe im Internet verkaufen. Also die werden gehandelt bis zu 1600 Euro.
Gebe ich aber nicht her.
Ein Mon-Chichi, das nicht an einem Schnuller, sondern am Finger lutscht, ist auch sehr wertvoll. Das sind nämlich die ersten. Die wurden dann aus pädagogischen Gründen, wurde der Finger dann durch einen Schnuller ersetzt.
Aus pädagogischen Gründen?
Ja, weil Daumen lutschen halt nicht gut ist.
Ja, bevor jetzt mit, genau. Dann von der Straßenkarte zur Strabag wieder. Passt ja vom Bezug her, Straßen und überhaupt und alles Mögliche. Man sieht euch ja im Stadtbild immer. Wie geht es denn deinen Kolleginnen und Kollegen mit dem Buch? Ich denke, das wird zumindest in der Betriebsküche oder so rundherum Talk of the Town sein.
Ja, also die direkten Kollegen waren natürlich beteiligt an der Entstehung des Buches und haben auch tatkräftig mitgeholfen, sind auf den Dachboden gegangen, haben geschaut, was sie finden. Also es ist ein Poesiealbum von einer Kollegin zum Beispiel drinnen.
Ah,
und,
ja,
habe ich aufgeschlagen. Ja, also es waren alle begeistert und das Lustige ist, das funktioniert ja auch quer durch. Also selbst die jüngeren Kollegen waren interessiert, auch wenn sie manche Dinge wie die Wählscheibe zum Beispiel noch nie gesehen haben, haben dann aber gebannt gelauscht, wenn wir erzählt haben vom Telefonschloss, das verhindert hat, dass du wen anrufen kannst, damit die Kosten nicht so hoch sind. Also jeder, der das in die Hand kriegt, ist irgendwie berührt. Das ist das Schöne.
Ja, definitiv. Ich glaube, das Schöne ist, ich wusste das ja nicht, dass Wiki Slimane Piper doch schon wieder ein Vierteljahrhundert her ist. Und damals standen anders aufbereitet, aber die gleichen Themen irgendwie nur viel weniger drinnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute ein bisschen outgetaktet vom Sprechen her, weil ich die ganze Zeit herumblätter. Und ich glaube, dieses Buch muss man einfach sehen auch. Und das schaffen wir beide im Kopfkino, glaube ich, eh recht anständig. Aber mit Buch ist die ganze Sache natürlich noch leibender. Vorletzte Frage, lieber Marco. Was kostet das Buch?
Das Buch kostet 28,90, wenn ich jetzt richtig
informiert bin. Wenn du richtig informiert bist, steht das da drauf. Du hast mir nämlich dankenswerterweise eins mitgebracht. Dann glaube ich dir das jetzt mal einfach.
Genau. Aber wie gesagt, es ist sehr prominent bei Buchhandel. Liegt es auf. Also man kann es kaum übersehen, Gott sei Dank.
So, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, die immer ein bisschen in Nuancen anders ist und sich immer ein bisschen auf den Job meines Gastes bezieht. Du bist jetzt in der Kommunikation tätig und kriegst natürlich viele aktuelle Themen mit, auch intern wie HR und all diese Dinge rundherum. Vor mir liegt ein Werk aus einer anderen Zeit, offline, heute sind wir online und digital und gerade die Strabag ist ein digitaler Vorreiter auf der Baustelle. Was sind so die großen Dinge, die sich deiner Meinung nach verändert haben? Vieles habe ich jetzt ausgesprochen, aber mit einem eigenen Blick bitte oder Worten.
Also es sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen glaube ich, dass in dieser Zeit, in der heutigen Zeit, eine gewisse Sehnsucht herrscht nach einer Langsamkeit oder zumindest nach einem langsameren Tempo, wo man nicht ständig erreichbar ist, nicht ständig reagieren muss. Und zum Zweiten gab es damals auch notgedrungen Platz für Sehnsüchte. Also wenn man wirklich was haben wollte.
Der nächste Albumtitel, notgedrungen Platz für Sehnsüchte. Das ist ein Bestseller vom...
Aber wie gesagt, die erste Jeans oder was auch immer, da hat man teilweise Wochen und Monate lang gespart.
Genau.
Und bis man das endlich verwirklichen konnte.
Das Playboy-Schiff.
Das Playboy-Schiff, genau. Nie bekommen.
Nie, ich habe es eigentlich, ich glaube, ich habe auch keins. Ja. Na, wunderbar. Also danke, danke, danke für diese Journey. Und letzte Anmerkung noch, die mir noch aufgefallen ist, auch wieder im Vergleich mit der Ist-Zeit. Dieses Buch ist, und ich habe es jetzt, glaube ich, durchgeblättert, natürlich nicht gelesen, aber mit Emotionen bin ich jetzt mal aufgeladen. Es ist absolut unpolitisch, meiner Meinung nach. Weil die Zeit damals auch so war, glaube ich, oder? Ihr habt das oder habt das bewusst unpolitisch gehalten?
Es hat schon Highlights gegeben, die Erinnerung blieben. Mich erinnern nur an den Fred Zinnowatz bei Wetten, dass.
Wo aber dann, er ist nicht drin im Buch, oder?
Es wird kurz erwähnt.
Es wird kurz erwähnt, okay, dann habe ich das überblickt.
Da gab es ja dann Lobau-Proteste in der Sendung oder okay, so. Also es waren aber viele Dinge, das ist ja das Schöne, passierten damals zum ersten Mal und waren dann einfach Talk of the Town of the Country oder was auch immer.
Aber es ist schon alles politischer geworden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man sich früher ein Gspusi oder eine Freundin oder einen Freund ausgesucht hätte nach der politischen Gesinnung, sondern weil die einfach leibend war, da der.
Stimmt, ja, auch da war die Vielfalt nicht so groß wie heute.
Ja, und da fährt die Rettung vorbei. Und das vielleicht nicht zu Unrecht. Die Rettung fährt nämlich immer zu besonderen Momenten vorbei, wenn es irgendwelche Feststellungen gibt, dass man die Welt wieder irgendwie ändern sollte. Neben dem Bereich des Autorentums. Gibt es noch andere Werke von dir, die du erwähnen magst? Oder da gibt es, glaube ich, ein Frühwerk, was ja sehr spannend ist.
Ja, also ich habe schon sehr viele Bücher geschrieben. Viele mit Co-Autoren, weil das einfach mir Spaß macht.
Du hast mal ein ganz spezielles.
Ja, also mein allererstes Buch war ein Werk über Inkontinenz, geschrieben mit einer europäischen Pflegefachkraft, die damals in den Ruhestand ging und ihr Wissen unbedingt weitergeben wollte. Das war mein erstes Buch und
bin ich wieder dann, neugierig. Die wusste, dass du schreiben kannst und das war dann das Bundle, das sich ergeben hat.
Wir waren Kollegen beim Frohsoziales Wien und haben uns gut verstanden und dann haben wir das einfach gemacht.
Es gibt viele Bücher über Inkompetenz, die man so nicht nennt, aber das Ausstrahlen, ja spannend. Das heißt, man wird noch mehr von dir lesen, nehme ich an.
Ja, das hoffe ich.
Belletristik auch schon mal probiert?
Ja, ich schreibe Kurzgeschichten und so. Also ich habe, glaube ich, schon alles geschrieben. Ich schreibe, seit ich 18 bin, mit Begeisterung.
Ich habe irgendwann den Thomas Raab, den Schriftsteller, da gehabt und der ist jetzt dann so ausgeartet, die Folge, dass er gemeint hat, immer dann, wenn er eine Lyrik für eine Angebetete verfasst hätte, ist das immer daneben gegangen. Ich habe gesagt, same hier irgendwie. Aber ist, glaube ich, auch kein unerfolgreicher und die Folge mit Thomas werde ich auch verlinken, weil mich Facetten daran wirklich auch an unser tolles Gespräch da jetzt erinnern. So, und jetzt die wirkliche Abschlussfrage. Die Folge wird aufgenommen im Advent, wird gesendet am Freitag vor dem zweiten Kerzerl, vor dem zweiten Adventssonntag. Ist irgendeine Weihnachtsgeschichte, irgendeine Weihnachtsanekdote, irgendein Weihnachtsgadget oder irgendwas im Buch drinnen, Marco?
Ja, was Spezielles nicht, aber natürlich ist das ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk für mehrere Generationen. Für die einen, weil sie es erlebt haben, für die anderen, weil sie es wiedererleben können.
Und das tue ich voll unterstreichen und lass das so stehen. Das war eine Volksfest-Folge. Danke Marco fürs Vorbeikommen. Danke für das Buch, das du mir mitgenommen hast. Im Börsebereich sage ich nicht gern Strong Buy, weil sonst die FMA anruft. Aber in dem Fall traue ich mich das. Strong Buy für Weihnachten offline. Marco Seltenreich, Norbert Peter. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Ciao.